Herzliche Grüße aus Gorweiler meinerseits. Heute sind wir mit der ganzen Familie hier. Das freut mich. Vielleicht ein paar kurze Dankesanliegen, Gebetsanliegen, bevor ich zur der Predigt komme. Wir arbeiten jetzt seit fast 4 Jahren mit den Drogenabhängigen. Wir haben jetzt seit neuestem, also seit jetzt Weihnachten, ein Geschenk bekommen, so dass wir eine Gefährdetenhilfe übernommen haben. Zurzeit sind das 3 Personen da. Am Montag kommt noch eine Person. Sergej betet für diese Person. Sie sucht Gott. Sie kommt aus Düsseldorf. Sergej Hermann, ich glaube, kommt von euch. Es ist wichtig, dass die Person nicht nur ankommt, es ist wichtig, dass sie bleibt. Und betet einfach für diese Personen, dass sie Gott kennenlernen. 2 davon sind weggegangen, jetzt die letzte Zeit 3. Als wir das übernommen haben, waren die da und sie haben sich nicht unterordnen wollen. Und so haben die diese Einrichtung verlassen. Die Namen sind Jegor und Alexander. Wir beten auch weiterhin für sie, dass der Herr ihre Herzen berührt. Das wäre so unsererseits dieses Gebetsanliegen. 2008 war ich in Afrika, Südafrika, in Malawi. Ich habe da viele, also das war eine Missionsreise und ich habe da sehr viele interessante Erfahrungen gemacht und eine davon, die ich jetzt nicht unbedingt machen wollte, aber sie kam auf mich zu, diese Erfahrung. Ich fühlte mich fremd in diesem Land wie in keinem anderen. Es gab bestimmte Umstände, die Europäer, ich sah wie ein weißer Rabe da aus, unter allen, also Dunkelhäutigen. Die Sprache, die sie sprachen, die Afrikaner, die war nicht meine Sprache. Das Verhalten, die Kultur, es war alles anders. Und ich war da für 2 Wochen zu einem Einsatz, es war interessant, es war gesegnet. Aber dieses Gefühl, du gehörst nicht hierhin, du bist so nur vorübergehend, das war so spürbar für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob jemand von euch schon mal so als ein Fremdling gefühlt hat. So, du kommst in eine Kultur oder in ein Land und du bist zwar da, aber du fühlst dich fremd. Du bist ein Gast. Wer kennt dieses Gefühl? Dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ich habe ein interessantes Thema gewählt, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo Petrus über Christen spricht, wie wir uns verhalten sollen in dieser Welt. Wir lesen 1. Petrus 2, Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und dann eine andere Stelle, Psalm 39, 13. Da sagt David, höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling, wie alle meine Väter. Das Thema habe ich überschrieben, wir sind Fremdlinge auf Erden. Und das Erste, worüber ich sprechen möchte, Fremdling hat eine begrenzte Zeit. Nun möchte ich erstmal eine Definition geben, was ein Fremdling ist. Also Fremdling und Pilger sind ja ähnliche Worte. Aber erstmal Fremdling hat, dieser Begriff hat mehrere Bedeutungen. Eins, Fremdling bedeutet Ausländer zu sein. Dann Fremdling ist jemand, der nicht zum Hause oder Gemeinschaft gehört. So wenn jemand hier Mitglied ist und jemand kommt von außen, man sagt, oh, das ist ein Fremdling. Noch kennt er die Umgebung nicht. Fremdling ist einer, der zu einer anderen Nationalität gehört. Also ich war Fremdling in Afrika. Die Afrikaner wahrscheinlich sind hier in Europa, in Deutschland Fremdlinge. So, jeder kennt dieses Gefühl. Fremdling ist ja einer, der zu einer anderen Religion gehört. So, wir sehen, dieser Begriff ist umfassend. Eine interessante Bibelstelle lesen wir, als Lot mehrere Jahre in Sodom und Gomorra da gelebt hat. Und als die zwei Engel kamen und ihn besucht haben, dann kamen Bürger aus der Stadt und umgaben das Haus von Lot. Und dann Lot verteidigt und sagt, lass diese Männer bei mir, lass sie in Ruhe. Und dann sagen die ihm etwas, 1. Mose 19,9, aber sie sprachen zu ihm, weg mit dir, und sprachen, auch du bist ein einziger Fremdling hier und willst hier regieren. Also Lot war eigentlich in dieser Stadt seit mehreren Jahren. Und dennoch war er als Fremdling. Die meisten von uns oder viele von uns, die jetzt gerade das Land gewechselt haben, die Aussiedler, kennen das Gefühl sehr gut. Als man in ein anderes Land kommt, man kennt die Sprache nicht, die Kultur ist etwas anders und man sagt, eigentlich wollte ich hierhin, aber ich fühle mich so ein bisschen, als wenn ich ein Fremdling wäre. Man kann sogar in der gleichen Stadt leben. Man kennt die Menschen in der Stadt, aber man kommt in einen Kreis und man sieht die Menschen, die sind anders, die sprechen anders, die haben andere Interessen und man fühlt sich fremd. Wer kennt das? Sogar in eigener Stadt. Ja? Pilger, also Fremdling und Pilger, die Bedeutung des Wortes Pilger, Wanderer oder Tourist oder Durchreisender. Pilger ist ein Wanderer, der einen ausgewählten Ort besucht. Auf dem Wege, übrigens, Paulus war sehr oft auf einer Reise. Er war ein Pilger, der von Jerusalem dann auf die Missionsreisen sich begab, in die Türkei, nach Griechenland. So, und Pilger bedeutet, wenn einer sich auf die Reise gemacht hat, die Reisen damals waren ja etwas anders, man fuhr nicht mit dem Auto, auch nicht mit dem Flugzeug und sonstigen Sachen, sondern man ging sehr oft zu Fuß. Viele Kilometer, hunderte Kilometer. Und die Pilger hatten sehr wenig mit sich, das heißt nur die nötige Kleidung, Proviant, vielleicht ein Stock zum Gehen, aber sie trugen keine Möbel mit sich, keine Stühle, keine Betten. Also nicht den ganzen Haushalt. Pilger waren gezeichnet, dass sie halt nur das anhatten, was sie anhatten. Und man sah die Pilger und sagt, okay, das ist ein Pilger, der hat hier nichts Bleibendes. Pilger sind ja auch, die haben eine begrenzte Reise, also eine begrenzte Zeit. Und Petrus gebraucht diese beiden Begriffe, Fremdlinge und Pilger, und sagt, wir Christen sind auf dieser Erde, und völlig egal, wo wir wohnen, in Deutschland, Russland, USA, anderen Ländern, wir Christen sind wie die Pilger, die nur auf einer Reise sind und die Zeit ist begrenzt. Jakobus unterstützt diesen Gedanken und sagt, wir lesen das in Jakobus 4, Vers 14. Was ist euer Leben? Das ist eine Frage. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ein interessantes Vergleich, eine interessante Illustration, die Jakobus schildert. Ein Rauch dauert wirklich sehr, sehr kurze Zeit. Vielleicht einige Minuten, vielleicht Stunde und dann dieser Rauch vom Feuer vergeht und da ist nichts mehr da. Und er sagt, genau so ist das Leben aller Menschen. Nun, als Pastor beerdige, oder in meinem Beruf gehört dazu, dass ich Menschen beerdige. Und sehr oft sind das, auf einer Beerdigung hat man ein Zeugnis von einem DIN A4 Blatt. Die meisten Biografien, die geschrieben werden, die passen auf ein DIN A4 Blatt. So ein Blatt. Menschen, die 70, 80, 90 Jahre gelebt haben, schreiben, also die Verwandten schreiben Biografie, und diese Biografie lese ich in 2, 3, höchstens 5 Minuten. Nun denkt mal dran, denkt darüber nach. Ein Mensch hat 70, 80 Jahre lang gelebt. Und diese Biografie wird in einigen Minuten gelesen. Und Jakobus sagt, so ist unser Leben. So kurz. Man hat gerade angefangen zu leben. Und es ist schon vorbei. Die Kinder, die sind jetzt zur Kinderstunde, wenn man sie fragt, wie lange habt ihr noch zu leben? Ach, die werden sagen, eine Ewigkeit. Ich habe noch so viele Jahre. Ich bin gerade in der Mitte des Lebens, 40, und ich sage und staune, wie schnell mein Leben vorbeigegangen ist. Ich kann mich erinnern an die Einschulung, wie ich noch mit meinem Ranzen zur Schule ging. Jetzt sind alle meine Kinder in der Schule. Und ich sage, wo sind die Jahre geblieben? Es war so, als wenn es gestern war. Wer kennt das? Die Jahre gehen, die Jugend, man will ja so schauen, als wenn es gestern war. Aber die Jahre sind begrenzt. Das ist der Punkt. Wir sind wie die Pilger. Nicht ewig. Niemand bleibt hier ewig. Niemand. Kein Mensch. Keine Tablette gibt es, die dein Leben so lange verlängern wird, will, wie du willst. Irgendwann stirbt man. Und Petrus erinnert uns daran, das Leben ist wie das Leben eines Pilgers, eines Wanderers. Deswegen konzentriert euch auf das Wichtigste. Der Salomo, der kluge Salomo, sagte in seinen Worten, es ist ein König, der in seinem Leben alles ausprobiert hat. Wahrscheinlich werden die meisten von uns nicht die Möglichkeiten haben, die der König gehabt hat. Er hatte Macht, er hatte Geld, er hatte Weisheit. Und er sagt, alles, was ich in meinem Leben probieren wollte, ausprobieren, das habe ich mir nicht verwehrt. Angefangen von Reichtum, so viel Gold hatte zu seiner Zeit keiner. Von Luxus, den er gehabt hat in seinen Wohnungen, vom Essen, von Frauen, was die viele Männer träumen und sagen, hätte ich bloß 2 Frauen. Er hatte alles gehabt. Und er kommt zu einem Entschluss. Am Ende des Buches, am Ende seines Lebens, am Ende des Buches Prediger schreibt er interessante Worte. Lass uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Interessante Feststellung. Nicht jage dem und werde reich, werde klug, sondern das Wichtigste, was wir nehmen können, ist Gott fürchten und ihn suchen und für ihn leben. Also unser Leben ist begrenzt. Zweitens, dem Fremdling gehört nichts. Die Bibel spricht vom Besitz, ganz klar. Es ist auf jeden Fall nicht Sünde, Eigentum zu haben. Gott selbst gab durch Josua, also Mose, Josua hat das Land ausgeteilt, das gelobte Land an 12 Stämme. So bekam jede Familie Besitz, so dass die einen Acker hatten, ein Stück Land und Häuser bauen konnten. Und das ist gut so. Wir lesen dass einige Männer in der Bibel sehr reich waren. Hiob war einer der reichsten im Osten, sagt die Bibel. David war sehr reich, Salomo war sehr reich, Abraham, obwohl er Pilger war, war er sehr reich. Gott schenkt den Besitz, aber der Besitz soll uns nicht besitzen. Und das ist der Punkt. Nochmal, Gott schenkt den Besitz und das ist gut so, aber der Besitz soll uns nicht besitzen. Wenn du zu Gast bei jemandem bist, du kannst genießen, die weiche Möbel, du kannst dich hinsetzen, du kannst die Küche genießen. Aber wenn du gehst, lässt du alles stehen. Es gehört dir nichts. Paulus macht eine interessante Feststellung und sagt in 1. Timotheus 6, 7, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Für wen gilt diese Aussage? Für Christen, für Nichtchristen, für Reiche, für Arme, für wen? Der Punkt ist für alle. Alle, die auf diese Welt geboren werden, zur Welt kommen, die kommen nackt, bloß. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Auch die Königskinder kommen nackt zur Welt. Nicht mit einem Klumpen Gold in der Hand. Nackt, so wie sie sind, so wie das Wort es meint. Nichts haben sie in der Hand. Ist interessant, ob sie in Afrika, Australien, auf welchem Kontinent auch immer. Alle Menschen kommen gleich mit nichts in diese Welt. Und dann beginnt das Leben. Und dann versucht man an sich zu reißen, so viel wie es geht. Anhäufen, Güter, mehr, Karriere, Geld, Autos, Häuser, Wohnung, alles. Und die zweite Wahrheit, die Paulus sagt, nackt sind wir geboren. Und wie verlassen wir diese Welt? Mit wie vielen Häusern? Und nackt gehen wir davon. Für wen gilt diese Wahrheit? Für Reiche, für Arme, für Kluge? Für alle. Der Punkt, diese Wahrheit betrifft uns alle. Und es ist irrelevant, wie viel du gesammelt hast. Es ist irrelevant, wie wichtig dir die Sachen sind. Du lässt alles. Wir hatten eine Oma über uns, eine ältere Frau, die ist gestorben, fast mit 90 Jahren. Die wird demnächst verbrannt und ich bin zu der Beerdigung eingeladen. Im März wird diese Beerdigung sein, ist schon länger her, aber das ist bei denen dauert es halt, die verbrannt werden. Und ich habe während dieser Zeit jetzt in den Wochen beobachtet, wie sie ausgezogen wird. Also eine Firma kam da und die Sachen wurden dann aus der Wohnung ausgeräumt. Und ich sah das nur so, wie viele Sachen dann in den Müll gelandet sind. Und mir kam so dieser Gedanke, das ist interessant, das sind doch Sachen, die ihr gehört haben, die für sie wichtig waren. Fotoalben, Bilder, das sind viele Privatsachen, ihr Eigentum. Aber jetzt ist sie gegangen und für den anderen ist das nur Müll. Das wird alles in die Tonne gehauen und keiner braucht das. Und dann dachte ich, Moment, wie viele Dinge sind dir wichtig aus deiner Wohnung? Nun, ich sammle Tassen. Ich war schon in verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Ländern habe ich viele Tassen. Meine Freunde haben die auch angeschleppt. Meine Frau erlaubt sie nicht bei mir in die Vitrine zu stellen. Die stehen irgendwo in der Kiste. Ich warte noch auf mein Büro, dann werde ich die ausstellen. Aber der Punkt ist der, egal was ich ansammle, irgendwann landet das in den Müll. Und niemand braucht das. Einerseits ist es erschreckend, andererseits ist es eine Warnung. Gott gibt uns Besitz und wir dürfen es nutzen zu seiner Ehre. Wir dürfen es mit anderen teilen und dann wird das zum Segen. oder für sich behalten und dann wird es nur zum Fluch. Im Jahre 2000 war ich als Student in USA und ich kam in eine wohlhabende Familie. Und bei denen habe ich gewohnt und sie hatten auch Freunde, die waren auch wohlhabend. Christen, gut betucht, ein großes Haus, ca. 650 Quadratmeter, die Wohnfläche, also man fühlte sich da wohl. Das Wohnzimmer war fast so groß wie unser jetzt die ganze Wohnung. Sie haben mir während dieser 3 Monate ihr Auto zur Verfügung gestellt, kostenlos. Während dieser Zeit, während ich da war, hatten die eine Studentin aus Russland und dieses Mädchen konnte dann kostenlos für ein Jahr wohnen. Und ich fragte sie, warum machen Sie das? Dieser Mann, also die beiden waren Christen, die hatten 4 Kinder und die sagten also, das Ehepaar, das ist uns ganz, ganz wichtig. Der Herr hat uns beschenkt. Wir sind nicht arm. Es geht uns gut. Wir wollen von dem Segen, das, was wir haben, anderen geben, damit da andere auch teilhaben. Ich dachte, welche eine Einstellung. Die anderen dürfen auch den Segen haben. Und man hatte nicht das Gefühl, sie klammern sich fest, sondern sie gebrauchen Sachen. Einer meiner Freunde, ich fliege jetzt in einer Woche nach Tümen, wir waren mit meiner Frau Missionare da, ich werde die Gemeinde besuchen und der Missionar, der Pastor da, der kommt selber aus der Ukraine und in der Stadt, wo sie gewohnt haben, hatten sie auch einen interessanten Fall. Es gab 2 ältere Witwer. Also beide waren zu damaliger Zeit reich in dem Sinne, die hatten jeder fast ca. 25.000 Rubel, als der Rubel den Wert hatte. Man konnte da einiges dafür kaufen. Und ein älterer, einer davon, sagte, ich werde sowieso sterben, ich habe mein Haus, ein Auto habe ich. Und als junge Pärchen geheiratet haben, hat er jeweils 5.000 Rubel geschenkt, mehreren Pärchen, bis das Geld weg war. Dieser Mann wurde dann auf den Händen getragen von diesen Pärchen, weil die sagten, das ist ein Startkapital ins Leben. Die haben sich so riesig gefreut. Der andere dachte, ich habe doch mit meinen Händen erarbeitet. Das gehört doch mir. Und wie kann ich das geben, was ich liebe? Und es kam die Zeit der 90er Jahre und ihr wisst, was mit dem Rubel passiert ist. Als plötzlich dieser Rubel, die Scheine zum Müll wurden. Man konnte mit diesem Rubel auf die Mülldeponie gehen und es war wertlos, nichts los. Er hat alles Geld verloren. Die Menschen, als die das erfahren haben, als er starb, haben sich geärgert. Und er hatte nichts davon gehabt. Wenn Gott uns etwas anvertraut, dürfen wir das gebrauchen und zum Segen für andere werden. Aber du kannst wissen, und die Predigt ist für mich, ich werde nichts behalten auf dieser Erde. Deswegen Pilger, Paulus sagt an einer Stelle, die habe ich hier nicht eingefügt, wir sind arm, aber wir machen andere reich. Mit anderen Worten, wir haben wenig, aber wir teilen das mit und es reicht für die anderen. Das ist dieser Blick der Christen. Wenn Gott dir ein Auto geschenkt hat, eine Wohnung, ein Haus, preise den Herrn. Aber darf ich eine Frage stellen? Lässt du die anderen auch dran teilnehmen, den Segen? Wie oft ist in deinem Wohnung, in deinem Haus Gäste? Wie oft dienst du mit deinem Wagen anderen Menschen? Ich weiß, bei uns in der Gemeinde, und ich zweifle nicht, dass es hier mit Sicherheit Geschwister gibt, die das sehr gerne tun. Ihr Haus, ihre Wohnung sind immer offen. Da, wo man Wärme bekommt, da, wo man den Segen bekommt. Und zur gleichen Zeit weiß es, dass es Menschen gibt, wo die Türen sehr dicht verschlossen sind. Es gehört nur mir. Niemand darf hinein. Und Petrus warnt, wir sind nur Pilger. Dann kommen wir immer noch auf den ersten Vers. Und warum sagt er, dass wir Pilger sind und wie sollen wir uns verhalten? Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger und dann enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Fremdlinge, Pilger müssen sich enthalten von fleischlichen Begierden, um das Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist der Himmel. Es gibt ein berühmtes Werk, Pilgerreise von John Bunyan. Und er beschreibt das Leben eines Christen, der sich unterwegs gemacht hat. Er will, sein Ziel ist Himmel. Und die Welt bietet so viele Verlockungen. Der Satan mit der Welt, und sie wollen ihn vom Ziel abbringen, ablenken, so dass der Christ doch nicht dahin schafft. Es ist ein Kampf. Und wir befinden uns in diesem Kampf, dass die fleischlichen Begierden in uns geweckt werden. Ein interessantes Beispiel fiel mir ein, wie man mit Kindern umgehen kann, wie man sie überlisten kann. Wenn man Kinder hat im Alter von 2 bis 3 Jahren und wenn man sie ruft, komm doch her und die wollen nicht. Was denkt ihr, welche Methoden, welche Möglichkeiten gibt es? Dann geht man in die Tasche und sagt, oh, das sind Gummibärchen, guck mal. So, und dann macht man so ein bisschen hin und her und dann guckt man und beim Kind passiert Folgendes. Die Spucke läuft zusammen. Er mag das. So, jetzt ist die Entscheidung. Die Angst ist da, aber die Begierde ist größer. So, das Kind hat Angst, aber trotzdem geht er und holt das. Wer kennt das? Haben wir alle gemacht, ja? So, ja, hier und es funktioniert wunderbar. Und wir sagen, die Kinder, die sind doch so dumm, die sind so naiv. Aber der Punkt ist der, für die Kinder ist die Süßigkeit. Für Erwachsene hat der Teufel etwas anderes. Und wir reagieren 100%ig genau so. 100%ig, nicht anders. Nur da steht nicht auf der Verpackung Haribos, da steht etwas anders. Wenn wir von Begierden sprechen, die Bibel sagt, 1. Johannes 2, 16, 17, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Warum sind so wenige Menschen in unseren Kirchen heute? Warum sind Diskos am Wochenende überfüllt von Jugendlichen? Da sind Hunderte. Wenn man zu einem Jugendgottesdienst einlädt, man kann es abzählen, wie viele das sind. Nun, der Satan weiß, worauf, wie unsere Begierde funktioniert. Und die springen da drauf und sagen, naja, ich meine, da habe ich ganz leichten Zugang zu anderem Geschlecht. Ich muss nicht heiraten, ich habe Lust, sexuelles Leben zu führen. Aber um zu heiraten, ich will mich gar nicht binden. Also gehe ich hin und ich kann ja eine leichte Beziehung haben. Keine Verantwortung. Genießen kann ich. Ich kann ein bisschen trinken, besoffen sein. Niemand verurteilt mich, denn das ist okay da. Und die Menschen gehen sehr gerne dahin. Nur die Verpackung ist anders. Und Petrus sagt, enthaltet euch von den Begierden, weil so kommt ihr nicht in den Himmel. In einem bestimmten Zustand können wir den Himmel nicht erreichen. Es ist sogar auf dieser Erde so. In einem bestimmten Zustand kannst du nicht fliegen. Es gab immer wieder Schlagzeilen von prominenten Menschen, die sich betrunken haben, dass die stockbetrunken waren, zum Flughafen kamen und obwohl sie reich und prominent waren, die Piloten, als sie sie gesehen haben, haben sie sich ausgesetzt. Und dann gab es in den Zeitungen, diese und diese Person konnte nicht fliegen, die haben sich tot schwarz geärgert. Aber in diesem Zustand ließ der Pilot sie nicht ins Flugzeug. Sogar auf Erden wissen wir, mit in bestimmten Zustand kannst du nicht die Grenze überschreiten. Und genau das sagt Petrus auch. Enthaltet euch von der Begierde, denn ihr wollt in den Himmel. Aber wenn du deinen Begierden nachgehst, kannst du nicht in den Himmel. Denn die Begierde ist die Sünde, also dieses starke Verlangen zur Sünde. Das trennt dich von Gott. Wir lesen in Galater 6, 7 bis 8, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer aus sein Fleisch sät, das fleischliche Leben, die Begierde, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. So alle Menschen, die der Begierde nachlaufen, die werden das Verderben ernten. Das sagt das Wort. Nichts anders. Alle, die sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm. Also die Süßigkeiten mag ich, die mir der Satan anbietet. Und komm, das ist so eng, müssen wir das gar nicht nehmen. Nein, aber die Bibel sagt nochmal, wer auf sein Fleisch sät, auf die Sünde, auf die Begierde hin, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und das ist der Punkt. Wir Pilger, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Unsere Zeit ist begrenzt. Wenn du denkst, du hast noch eine Ewigkeit auf der Erde vor sich, das ist ein Irrtum. Das Leben wird schneller zu Ende gehen, als du denkst. Bei mir genauso. An materielle Dinge macht es keinen Sinn, dich festzuhalten, denn alles musst du aus deinen Händen und wirst du fahren lassen. Du kannst nichts nehmen. Was du aber machen kannst, das, was Gott dir geschenkt hat, nutzen zu seiner Ehre, mit anderen teilen. Christus dienen mit dem Hab und Gut, das, was er dir geschenkt hat. Aber in dem Wissen, dass all das ist nur begrenzt. Und das Letzte, worauf Petrus nochmal uns warnt, wir sollen die Begierde des Fleisches fliehen. Denn sie bringt uns zur Sünde. Und meine Frage ist, was denkt ihr, können Christen auch oder werden Christen auch versucht oder ist es nur für Nicht-Christen? Wer kennt eine Versuchung? Also, wir sind so, ich kenne so ein bisschen. Ja, wir werden versucht. Denn nur Tote werden nicht versucht, denn wenn ein Toter ist, der braucht nicht versucht werden, der ist schon in der Sünde. Sobald du ein Christ wirst, wirst du versucht. Ist so. Denn Nicht-Christen können gar nicht versucht werden, denn sie sind in der Sünde. Aber wir, die wir auf den Weg gekommen sind, jetzt kommt die Versuchung desto stärker. Aber Gott schenkt die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir können uns nicht enthalten. Doch, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wohnt. Und deswegen gibt Petrus diese Warnung. Und mein Appell und mein Gebet ist heute, dass wir in uns gehen und unsere Herzen prüfen und sagen, jetzt im Gebet, der Raum wird gegeben, Herr, prüfe mich. Bin ich noch ein Pilger? Oder bin ich einer und vergessen habe, dass ich irgendwann die Erde verlassen habe? Oder hat mich der Reichtum hier so fest im Griff, dass du gar nicht so irgendwie das fünfte Rad bist in meinem Leben. Ich glaube zwar, dass es dich gibt, aber im praktischen Leben spielst du keine Rolle. Ich möchte, dass wir unsere Herzen prüfen. Die Predigt gilt genauso für mich. Alles, was ich gesagt habe, sie muss durch mein Herz gehen, wie durch dein Herz. Und das ist eine Warnung, aber zugleich eine Ermutigung. Liebe Geschwister, es gibt nichts anderes, wenn wir eines Tages den Himmel erreichen. Ein Pilger, der sich das ganze Leben lang auf die Reise gemacht hat und die Reise war erschwerlich. Und er kommt zu dem Ziel, zu seiner Stadt, zu der Stadt, wo er hingeht. Er sagt, die Reise ist geschafft. So ist das bei uns, wenn wir den Himmel erreichen. Eines Tages sind wir da. Aber noch sind wir unterwegs. Und ich möchte mit euch beten und betet füreinander. Wenn jemand müde geworden ist, wenn jemand vom Weg abgewichen ist, dann können wir einander helfen und erinnern, wir sind nur Pilger. Amen. Lass uns aufstehen. Wer beten mag, wer eine Antwort auf die Predigt geben mag im Gebet, der kann es gerne tun. Erst, wie man auf diese Welt kommt, Sachen gebraucht, aber nicht das Herz dran hängen lässt. Danke dafür. Danke, dass du uns warnst, dass wir Pilger sind, dass wir Fremdlinge sind und auf uns wartet das Beste, der Himmel. Herr, lass mich persönlich diesen Blick niemals verlieren, dass mein Herz nicht träge wird und sich hängt an bestimmte irdische Sachen. Sachen, die du mir anvertraut hast, möchte ich gerne nutzen zu deiner Ehre. Lehre mich, Herr, zu wissen, dass ich alles lassen werde. Und desto mehr, dass ich die Zeit ausnutze zu deiner Ehre. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, wenn es Menschen gibt, die sich noch nicht versöhnt haben mit dir. O Vater, ich möchte dich bitten, dass sie es tun in deinem Namen. Danke für die Gemeinde hier in Düsseldorf vor Ort. Danke, dass du diese Gemeinde baust. Ich bitte dich, Herr, dass es eine lebendige Gemeinde, dass es Christen sind, die brennen, die für dich ihr Leben einsetzen und zu deiner Ehre leben, dass viele Menschen aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung, Herr, errettet werden. Gebrauche du diese Gemeinde, dass diese Gemeinde Salz und Erde für Düsseldorf ist. Danke nochmal, dass ich hier sein darf und dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen.